Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Plattformreihe Die beste Droge der Stadt. Wir alle vier Wochen mit Rainer Markus Walter am Moderatoren-Mikro. Und bei mir im Studio sind heute wieder zwei Menschen aus der Theaterwelt. Heute haben wir die klassische Kombination, eine attraktive Dame und ein charmanter Herr von Welt. Sie agiert hinter der Bühne, eher knapp davor, nämlich versteckt im Orchestergraben. Hinter der Bühne und wahrscheinlich nicht selten auf Hochtouren agiert die Chefdisponentin Silke Meyer-Künzel. Sie hat Termine im Griff und muss im Theaterplan das große Ganze im Auge behalten und im Krankheitsfall schon auch mal eine Zweitbesetzung aus dem Hut zaubern. Einen wunderschönen guten Tag, Silke, ich grüße dich.
Hallo Rainer.
Der attraktive Herr an Ihrer Seite, zumindest heute, ist Chordirektor und leitet neben dem Opern auch den Extrachor. Gleichzeitig ist er Kapellmeister, der sich mit den Musicals Sugar Ghetto und Cabaret hervorragende popkulturelle Musikvorstellungen geboten hat und auf dessen Wilhelmsburg-Premiere ich mich besonders freue. Herzlich willkommen, Hendrik Haas, grüß dich.
Ja, hallo.
Hendrik, hört ein Kapellmeister eigentlich auch mal Musik nur so zur Entspannung?
Ja, das kommt vor.
Was für welche denn?
Das ist unterschiedlich. Es gibt schon einige Pop-Sachen, die ich gerne mag, Jazz, aber auch Klassik zur Entspannung. Hm.
Zu den Anfängen deiner musikalischen Liebe und wie es dann weiterging dazu in der zweiten Hälfte der Stunde. Ich will vorher noch mit der Silke reden. Silke, aber du bist auch für Zweitbesetzungen zuständig, gell? Hast du denn selbst auch eine Zweitbesetzung, beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn du mal krank bist? Bricht dein ganzer Laden zusammen?
Gute Frage. Nein, ich hoffe nicht, dass er zusammenbricht. Ich habe eine Mitarbeiterin, die Nina Ivanchenko, die macht das künstlerische Betriebsbüro und ist für das Tagesgeschäft zuständig. Das heißt, wenn ich nur mal zwei Tage krank bin, dann wird sie mich vertreten. Wenn das länger ist, dann versuche ich von zu Hause aus zu arbeiten.
Ja, siehst du, da haben wir es doch, ne? Ich dachte mir schon irgendwas sowas, weil wann immer ich in dem Hause von Herrn Stutnitz irgendwas gehört habe, was gerade nicht sofort erledigt werden konnte, dann hieß, das macht die Frau Meyer-Künzel.
Ja, das ist so. Dafür bin ich auch seine persönliche Referentin, dass er genau diese Dinge abgeben kann.
Okay, etwas mehr über dich und dein Aufgabengebiet wollen wir dann gleich nach der ersten Musik erfahren. Schön, hat fast schon was Weihnachtliches gehabt. Die Plattform mit Menschen aus dem Theater, heute auch wieder mit einem Blick hinter die Kulissen. Wie immer gilt bei uns Ladies First. Das Ulmer Theater verfügt über drei Sparten, zwei Hauptspielstätten. Dazu kommt alle zwei Jahre die Wilhelmsburg und unzählige Proberäume, die es gilt zu koordinieren. Das ist nur eine Aufgabe von Silke Meyer-Künzel. Silke, du bist Chefdisponentin. Was gehört denn eigentlich alles zu deinen Aufgaben, wenn das mal so kurz abreißen kannst?
Also tatsächlich alle Termine zu machen, die irgendwie im Theater stattfinden, wo Schauspieler, Tänzer, Technik, Beleuchtung dazu gebraucht wird, was auch mit Publikum zu koordinieren ist, dann hole ich Einspringer im Krankheitsfall für alle Sparten. Am ehesten natürlich ist da immer die Oper betroffen, klar. Dann gilt es aber auch, neue Aufführungsorte zu finden, neue Kontakte herzustellen, Gastspiele irgendwie zu koordinieren, Abstecher vorzubereiten, Busse zu bestellen, also eigentlich alles. Meine Tür ist offen für jeden, der irgendwie ein Anliegen hat und irgendwie das Gefühl hat, es hätte mit dem Betrieb zu tun.
Wow, das klingt nach ganz schön viel Arbeit und du guckst mich auch gerade so irritiert an. Wir suchen nach der Geräuschquelle, die irgendwo im Hintergrund ist. Ich glaube, das kommt von draußen, vom Weihnachtsmarkt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit, Silke. Das ist aber auch ein sehr breit gefächertes Aufgabengebiet. Klingt vor allem nach viel Logistik. Muss man mögen, muss man wahrscheinlich auch wirklich können. Wie hat sich denn das bei dir abgezeichnet? Du hast doch wahrscheinlich keine Ausbildung in einer Bank oder in einem Speditionsunternehmen gemacht.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe studiert Musikwissenschaft, Germanistik und Theaterwissenschaft und habe viele Praktika schon am Theater gemacht, bin dann reingerutscht in die Regie Hospitanz, Regie Assistenz und dann in die Inspizienz und dachte damals noch immer, ich möchte gerne Regisseurin werden. Das hat sich dann herauskristallisiert, dass mir das doch irgendwie nicht ganz so liegt und dann bin ich mit Andreas von Studnitz hierher gekommen nach Ulm und habe hier angefangen als Inspizientin und als Konzertdramaturgin, weil Dramaturgie einfach eines dieser Dinge war, die ich einfach mitstudiert hatte. Dann bin ich reingerutscht und habe immer mehr gemerkt, okay, das ist es nicht so hundertprozentig und Andreas von Studnitz hat das genauso gemerkt. Dann war ich Ballettdramaturgin, dann war ich noch Schauspieldramaturgin und irgendwann ist dann die künstlerische Betriebsdirektorin ausgestiegen und hat einfach tatsächlich die Stadt gewechselt und da wurde ich dann gefragt und habe mir auch einen Sommer Bedenkzeit genommen und habe dann gedacht, Organisation war schon immer meins. Man sagte mir immer, das kann ich, das konnte ich auch als Assistentin immer gut und dann dachte ich, ja, dann probiere ich das mal.
Dann bist du jetzt natürlich nicht mehr so nah am Bühnenbetrieb, wie du es schon mal warst. Du hast es gerade selber das schon so ein bisschen relativiert, weil was ich mir im Vorfeld schon gedacht habe, fehlt ihr da jetzt nicht was, ja? So die Bühnenluft, das was eigentlich so viele. Du sagst, das war gar nicht so wirklich dein Ding, oder?
Naja, sagen wir so, dass das wirklich Kreative war nicht unbedingt mein Ding. Ich kann wunderbar was, naja, wunderbar weiß ich nicht, aber ich kann was bewerten, was ich sehe. Und das wäre nach wie vor mein Ding und ich habe auch tatsächlich lange überlegt, als ich mich zu diesem Job entschieden habe, ob mir die Nähe zur Bühne zu sehr fehlt, ob mir die Nähe zu den Schauspielern, zu den Sängern zu sehr fehlt und das ist nach wie vor was, wo ich denke, ach ja, irgendwie schade, aber inhaltlich kann ich mich noch immer damit beschäftigen und mache das auch in meiner Freizeit nach wie vor und bin auch für meinen Mann, der ja Regie führt, auch immer Ansprechpartner, sodass wir inhaltlich, also bleibe ich am Ball, sodass ich versuche, alles miteinander etwas zu vereinbaren.
Ist dein Mann auch am Ulmer Theater?
Ja, der ist auch am Ulmer Theater, der Benjamin Künzel.
Ah, genau. Ja, okay.
Wir haben den 6 M Lotto.
Jetzt klingelt es irgendwie. Ja.
Genau.
Okay, gut. Ja. Habt ihr euch im Theater kennengelernt?
Nein, wir kennen uns schon seit unserer Erstkommunion tatsächlich. Also wir sind zusammen groß geworden, haben zusammen studiert und zusammen zum Glück diesen Job hier gefunden.
Das ist ja schön. Das klingt ja schon fast irgendwie wie, also würde es im Fernsehen kommen, würde man sagen, das ist ein schlechter Film.
Ja, das stimmt wohl, aber so, es ist ein toller Film.
Erfundene Geschichte gibt's auch gar nicht im echten Leben. Und du hast jetzt gerade gesagt, privat, das heißt, privat wäre jetzt in dem Fall, wenn du einfach so, wie man das ja oft für seinen Partner ist, so ein bisschen der Kritiker vom Partner ist, heißt für dich aber privat vielleicht auch, dass du von mir aus mal wieder in irgendeine Theatergruppe gehen würdest, außerhalb des Theaters und sowas machen würdest?
Ach Gott, wenn es die Möglichkeit gäbe, da nochmal unvorbelastet hinzugehen, dann sehr gerne.
Das ist einfach so unmöglich geworden.
Ja, okay, tatsächlich. Klar. Also ich habe während meiner Studienzeit auch wieder mit meinem Mann verbunden. Der hatte damals eine Laien-Operettengruppe. Und zwar zwei, also eine in unserer Heimatstadt, eine in München, wo wir studiert haben. Und ich habe dort viel gesungen, stand viel auf der Bühne und habe das wahnsinnig vermisst jetzt, das nicht mehr zu tun.
Okay.
Aber die Möglichkeit ergibt sich einfach nicht mehr. Ich bin zu vorbelastet, ich habe zu hohe Ansprüche, auch an mich selber dann, und die kann ich nicht erfüllen.
An dich selber? Wahrscheinlich hättest du die Ansprüche auch an deine Mitspieler, ne?
Oh ja, wahrscheinlich.
Die armen Mitspieler. Das gerade, entweder habe ich vorher nicht aufgepasst oder du hast es mir noch nicht verraten. Wo kommst du eigentlich her?
Ja, ich habe es noch nicht verraten. Ich komme aus Lörrach, also Grenzstadt zu Basel.
Richtung Bodensee runter und dann rechts abbiegen.
Ganz genau.
Warst du in Lörrach, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, Lörrach auch schon irgendwie, hast du auch schon Kontakt zum Theater gehabt? Also irgendwie musst du ja auf die Idee gekommen sein, ich studiere jetzt irgendwas mit. Heute sagen wir irgendwas mit Medien und damals was irgendwas mit Theater oder irgendwas mit Kunst.
Ja, nee, also tatsächlich, ich war bei uns im Gymnasium, da gab es eine Theatergruppe, die habe ich dann irgendwann entdeckt und da war ich sofort Feuer und Flamme. Und dann, es ist ein bisschen peinlich, aber auch da wieder ist mein Mann tatsächlich die treibende Feder. Es gab damals das erste Jahr BOGI, das hieß Berufsorientierung am Gymnasium. Und mein Mann hat das gemacht im Basler Theater beim Inspizienten. Und das hat sich so interessant angehört und da durfte ich zweimal mit hinter die Bühne gucken und dann war es um mich geschehen. Ich wusste, da gehe ich nie wieder raus.
Ja. Hast dich dran gehalten, ne?
Ja.
Wie kam es dann von Lorach bis, war dann die nächste Station München, oder?
Mhm, ganz genau. Ich habe einfach beschlossen, ich studiere in München.
München, auch schöne Stadt, ne?
Super. Sehr, sehr schön, sehr viel Kultur, sehr viel Angebot. Ich habe das reichlich nutzen können. Teure Stadt, also als Studentin auch nicht unbedingt einfach, aber das hat geholfen. Dadurch sind Kontakte entstanden.
Also du hast schöne Erinnerungen an München.
Ja, aufnehmend.
Da gab es auch das Tollwut-Festival im Sommer.
Natürlich. Oder die Pasinger Fabrik, da habe ich auch vieles gemacht. Also das ist echt schön.
Ja, sehr viel Kunst und Kultur, viele Museen auch.
Ja.
Lieblingsmuseum in München?
Lehnbachhaus.
Ah, okay. Lieblingsmuseum in Ulm. Es ist ja nicht so, dass wir keine hätten, ne?
Nein, nein, ist nicht so. Und je nach Ausstellung auch sehenswerter oder halt dann erstmal ein halbes Jahr nicht besuchen. Genau.
Kommst du ab und zu noch dazu, auch mal auswärts irgendwo Kunst und Kultur zu genießen? Oder bist du sehr gefangen von deinem Job?
Naja, ich habe ja diese wunderbare Aufgabe, dass ich auch Sänger außerhalb kennenlernen muss und ein bisschen Überblick über die Ensembles in der Umgebung haben muss. Und deswegen kann ich auch mal als Dienstreise tatsächlich einen Tag in Heidelberg angeben, wenn ich mir dort eine Vorstellung angucke, meine Kollegin dort treffe. Und von daher ist es möglich, aber immer oder fast immer mit Arbeit verbunden.
Na gut, aber das lässt sich natürlich gerade bei Menschen am Theater, bei Menschen auch in der Rock- und Popmusik, ich denke auch so viele Leute bei uns, da lässt sich das ja oft tatsächlich irgendwann nicht mehr so ganz trennen. Man ist dann einfach mal so tief drin. So, der Henrik hat gerade vorher gesagt, während die Musik gelaufen ist, wenn er ein Stück hört, an dem er gerade stark gearbeitet hat oder arbeitet, dann kann er es einfach auch nur noch unter dem professionellen Aspekt hören. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen Ding, was da reinspielt.
Sicher.
Ist Ulm die Stadt deiner Zukunft?
Gute Frage. Dadurch, dass ich hier ein tolles Privatleben habe, Freunde gefunden habe, meine Hobbys hier gefunden habe, könnte ich mir schon vorstellen, hier zu bleiben. Aber das ist in meinem Beruf, glaube ich, eher zu vernachlässigen. Also ich glaube, es wird mich hier nicht halten, schlicht und einfach, wenn der Intendantenwechsel kommt, dann wird es mich wahrscheinlich mit wegziehen. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, das eine oder andere kennenzulernen.
Ja, sicher. Ich glaube, Theater ist ja sowieso so ein bisschen, ihr seid ja alle so miteinander irgendwie so ein bisschen wie Zugvögel, ne? Also bei euch ist es nicht der Winter oder der Sommer, sondern bei euch sind es meistens die Intendanten. Wir machten da so einen Krach da draußen. Das irritiert jetzt vollkommen. Kannst du mal, Henrik, sag doch mal, dass sie jetzt vielleicht nicht gerade umbauen. Silke, zurück zu dir. Genau, wir waren bei Ulm. Das heißt, du wirst wahrscheinlich irgendwann weggehen. Hast du eine Stadt, in die du gerne gehen würdest?
Natürlich fasziniert mich Berlin. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, irgendwo in die Schweiz zu gehen. Okay. Also Zürich, das wäre eine Stadt, die würde mir gefallen von der Lage her, wie sie aufgebaut ist. Das Opernhaus natürlich ist Gold wert. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber da gucke ich eher, was auf mich zukommt.
Ja, okay. Lassen wir uns überraschen. Wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter, aber jetzt machen wir erstmal noch mal Musik. Die Plattform mit einer weiteren Theaterausgabe heute mit Silke Meyer-Künzel, deren persönliches Motto nicht ärgern, nur wundern lautet, habe ich gelesen. Sie ist auch die persönliche Referentin des Intendanten. Braucht man das Motto da öfters?
Ja, doch, durchaus. Also ich glaube insgesamt, wenn man so an so einer Position sitzt, wo man mit den unterschiedlichsten Gewerken und den unterschiedlichsten Leuten zu tun hat, dann hilft dieses Motto sehr.
Das glaube ich dir jetzt aufs Wort. Wir hatten ja schon erwähnt, dass du auch zuständig bist, wenn es zum Beispiel zu krankheitsbedingten Ausfällen auf der Bühne kommt. Was geht denn da ab? Habt ihr da stets eine Zweitbesetzung irgendwo in der Rückhand am Start oder wo zaubert man die Leute dann plötzlich her?
Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also wenn ich weiß, ich habe einen Wackelkandidaten, der vorher schon gesagt hat, du, ich habe in dem Bereich vielleicht irgendwo eine OP, weiß aber noch nicht genau, dann lege ich mir natürlich eine Zweitbesetzung hin und versuche jemanden zu finden, der einfach schon mal die Striche lernt, die Partie kann an sich schon, vielleicht schon eine DVD von unserer Premiere bekommt und die Termine mal gecheckt hat. Mhm. Aber meistens ist es so, dass ich halt am Morgen einen Anruf bekomme, dass jemand sagt, ja du, sorry, aber ich hänge über der Schüssel, ich kann leider nicht kommen. Und dann geht's los. Dann geht die Bürotür zu. Ich rufe meistens als erstes mal bei der ZAV in München an und sage...
Was ist die ZAV? Ah ja,
ZAV ist, ist die zentrale Agentur für Vermittlung, also Bühnen, also ZBF hieß das früher, zentrale Bühnenvermittlung. Mm, okay. Also die das, wissen, wer hat was, wo gesungen.
Eine private Institution, eine staatliche
Institution? Nein, das ist vom Arbeitsamt.
Ah, okay, also so Agentur für Arbeit und so.
Ja, ganz genau, damit hängt die zusammen. Und von denen kriege ich auch immer schon Listen, die ich natürlich anfordere vorher, wer hat das gesungen im Umkreis. Und dann fange ich an, Leute abzutelefonieren, mit Agenturen zu telefonieren. Das geht dann so 2-3 Stunden, die vor allem mit nervigen Wartereien tatsächlich belegt sind. Und dann muss man gucken, wen hat man, wird man sich mit dem handelseinig, dann müssen die Maße rüber, also wie groß, wie breit, wie dünn ist dieser jemand, passt denn unser Kostüm?
Ja, okay, da habe ich
solche Geschichten, dann wird die Strichfassung rüber geschickt, dann muss man koordinieren, wann kommt er in die Anprobe, wann kriegt er eine szenische Einweisung und das kann manchmal extrem eng werden tatsächlich. Hm. Aber wir haben es noch immer geschafft.
Ich habe da auch irgendwie mal in Erinnerung, ich habe mal was in der Südwestpresse gelesen, das wurdest du so ein bisschen am Rande porträtiert, ist schon einige Zeit, glaube ich, her. Da war das auch so, dass genau dieser Fall beschrieben wurde und dann habe ich noch irgendwie, das ist mir nämlich so hängen geblieben, fand das so lustig, in Erinnerung, dass der Künstler bei der ersten Aufführung nur von der Seite gesungen hat, weil er mit der Bühne nicht vertraut war, oder?
Ganz genau, ja, das war unsere Premiere, Othello, und das war eine extrem schwierige Geschichte, weil Eröffnungspremiere, man braucht wirklich jemanden, der das gut singt und ich habe einfach am Vortag erfahren, das wird nichts. Und ja, Matthias Kaiser, seine Inszenierungen, die erfordern auch Detailarbeit tatsächlich. Also man kann sich nicht in die Mitte reinstellen und dann das machen. Und wir hatten da einen Steg. Und wenn man da falsch steht als Sänger, dann haut es einem von der Bühne.
Ups.
Und deswegen haben wir gesagt, das ist sicherer. Er soll sich auf Singen konzentrieren. Zweite Vorstellung hat er dann ja auf der Bühne auch gemacht.
Dann habt ihr zwischendurch mal geprobt.
Ganz
und er
genau.
Wusste, wo er nicht hinstehen sollte.
Richtig.
Okay. Eine kontinuierliche Aufgabe von dir ist ja die Spielplanverwaltung auch, also die Terminierung, das logistische Zusammenspiel von Räumen, Künstlern, Uhrzeiten und Daten. Mhm. Wahnsinn eigentlich. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr diffizil vor. Wie organisierst du sowas denn? Gibt es da eine Software, die dir dabei hilft? Irgendwas, was mal jemand entwickelt hat, allgefallen für Theater oder wie macht man das?
Das gibt's, ja. Es gibt auch viele Theater, die arbeiten mit einer Software, die da tatsächlich dafür prädestiniert ist. Wir machen das nicht, weil dafür sind wir wiederum zu klein. Also es würde sich bei uns wirklich nur lohnen, wenn alle Abteilungen das benutzen, weil das ist schweineteuer. Mhm. Und somit arbeite ich mit dem guten alten Excel und ja, mach mir da meine Listen selber. Jetzt habe ich gerade den Kalender 16/17 mal gemacht und geguckt, wo sind denn da Schulferien? Noch steht es gar nicht immer fest. Und dann halte ich mich daran, wie viele Premieren haben wir im großen Haus, setze die erstmal und dann kommen die Abos. Die Abos bestimmen eigentlich unsere Struktur.
Warum?
Wir haben sehr viele verschiedene Abozyklen und die größten Abozyklen haben tatsächlich 12 Vorstellungen. Und die muss ich in einem einigermaßen sinnmachenden Abstand unterbringen. Also ich kann nicht die jede Woche ins Theater schicken, sondern das wird dann halt am besten im Abstand von 3 Wochen. Das geht nicht immer ganz. Dann brauchen wir wirklich das Verständnis auch dieser Leute, weil ich kann nicht 2 Musiktheatervorstellungen an aufeinanderfolgenden Tagen disponieren. Und ich kann, ach Gott, ich kann nicht, wenn ich Endproben habe, gleichzeitig eine Vorstellung spielen und solche Dinge. Also da muss man viele Dinge gegeneinander abwägen und dann hinterher hoffen, dass die Abonnenten damit einigermaßen zufrieden sind.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, finde ich jetzt schon irgendwie abgefahren, die Abonnenten sind für euch einfach auch so wichtige Menschen,
ja,
dass ihr quasi euren Spielplan auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nach ihnen ausrichtet.
Ja,
habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Zu einem Großteil,
okay,
richtet sich das genau nach diesen großen Abonnenten.
Mhm. Finde ich jetzt super spannend, weil hat jetzt so hier in der Sendung, in 21 Sendungen noch nie jemand definiert.
Ja.
Finde ich jetzt auch nicht negativ, aber es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Also,
mhm.
Und eigentlich auch ein ganz, wenn man so sagt, auch ein riesen Respekt gegenüber denen,
ja,
die euch da natürlich ja auch irgendwo ein Stück weit mitfinanzieren.
Ganz genau, das ist es.
Nicht ganz unwesentlich, ne?
Und die beschweren sich natürlich dann auch teilweise und sagen, aber ich habe doch ein Podium-Donnerstag-Abo, dann kann ich doch nicht am Donnerstag-Abo oben auch noch sitzen. Und da sage ich halt,
okay,
tja, ich kann nicht in jeden einzelnen Kopf reingucken, aber trotzdem versuchen wir genau diese Anregungen, versuche ich alle mit reinzunehmen, auch wenn es nicht immer gelingt. Aber die sind für uns extrem wichtig.
Ja. Wie weißt du zufällig, wie viele verschiedene Termine du pro, zum Beispiel jetzt 2014 insgesamt koordiniert hast? Also
nee,
jetzt nur Spieltermine?
Nur Spieltermine. Naja, ich meine, es lässt sich einfach ausrechnen. Wir haben, ich glaube, 17 Premieren im Großen Haus bzw. Wilhelmsburg in dieser Spielzeit. Alle haben mindestens 9 bis 15 Vorstellungen und das Ganze nochmal unten. Das dürfen 13 Premieren unten sein, ohne die Jugendclubs. Also Podium heißt bei mir unten.
Mhm.
Und das sind auch nochmal 9 bis 12 Vorstellungen, wenn man sich das ausrechnet. Das ist eine ganze Menge.
Ich mach's
Menge
jetzt nicht. Ich war nie so gut in Mathe. Drum setze ich heute hier beim Radio. Da muss man nichts, muss man keine Zahlen zusammenrechnen. Nur auf die Uhrzeit. Nee, aber auf jeden Fall wahnsinnig viel. Und dann kommen, und das, du bist dann eigentlich auch, bist du auch so ein Stück weit für diese ganzen Probenabläufe im Haus zuständig,
ja,
oder?
Ja, total. Also ich sage, wann welches Stück beginnt. Natürlich richtet sich das immer nach der Verfügbarkeit der Leute. Also ne, wenn ein Sänger gerade noch eine Premiere hat, kann ich nicht schon das nächste Stück anfangen zu proben.
Mhm.
Aber natürlich, das alles, wenn am Abend die Vorstellung um 19 Uhr beginnt, dann kann die Vormittagsprobe nur bis 13.30 Uhr gehen, hängt je nach Bühnenbild dann davon ab und so. Also das ist alles. Das läuft alles über meinen Schreibtisch und das versuche ich so gut wie möglich vorzudenken und dann zu präzisieren, wenn klar wird, was für einen Aufwand hat welches Stück denn. Also
ich stelle mir deinen Job zwar super spannend vor, aber ich würde ihn nicht annehmen.
Ja, tatsächlich muss man sich damit abfinden, man kann es nicht allen recht machen. Es gibt Leute, die sind sauer auf einen und das ist halt so.
Okay. Ich würde sagen, an der Stelle spielen wir jetzt einfach Musik. Ich entlasse dich jetzt quasi aus dieser Gesprächsrunde. Wir haben auch schon eine halbe Stunde jetzt vorbei. Ich denke, dass wir am Schluss einfach nochmal dazu kommen, ein paar Takte zu reden.
Schön.
Die Plattform mit der schönsten Droge der Stadt, das Theater Ulm, und inzwischen zum 21. Mal zu Gast. Zuletzt haben wir uns ausgiebig mit Silke über Planung und Organisation unterhalten. Jetzt rücken wir näher an die Bühne bzw. in den Orchestergraben. Heute im Studio ist der Herr Kapellmeister persönlich, aber auch der Chordirektor Henrik Haas. Henrik, wenn man deine Biografie betrachtet, bist du sehr stark mit der Kirchenmusik verwurzelt. Während der Schulzeit den Orgelkurs für Kirchenmusiker, dann einen Abschluss im Bereich evangelische Kirchenmusik. Woher kam dieses starke Interesse? Bist du stark gläubig erzogen worden oder wie kam es dazu?
Das ist eigentlich ganz über die Musik gekommen. Also ich habe sehr früh Klavierunterricht bekommen und ich hatte einen Klavierlehrer, der auch Orgel gespielt hat. Und der hat mich dann daran gebracht und das, was mich eigentlich damals quasi überzeugt hat, wirklich Orgel zu spielen, das war, dass er mir beigebracht hat, selber frei irgendwelche Melodien zu harmonisieren und zu spielen, sprich zu improvisieren auf der Orgel.
Mhm. Waren deine Eltern so künstlerisch vorbelastet irgendwie? Oder?
Nein, also die spielen beide Klavier und sind fleißige Abonnementgänger gewesen und darüber ergab sich da eigentlich die Verbindung.
Wo kommst du her?
Aus dem Rheinland, zwischen Düsseldorf und Köln.
Ah, okay. Kleines Dorf, große Stadt?
Naja, also das heißt, Leichlingen heißt der Ort, für eigentlich Witzhelden, 4000 Einwohner, aber in 20 Minuten ist man entweder in Köln oder in Düsseldorf oder in Leverkusen oder in Bochum oder in Essen oder in Gelsenkirchen oder irgendwo.
Irgendwo. Also mittendrin.
Ja, genau.
War damals, als du dort aufgewachsen bist, war das auch schon so ein Kultur, Feld, wie es heute ist. Also heute möchte ja der Ruhrpott doch gerne auch in so eine Kulturgeschichte sein, weil die Kohle funktioniert nicht mehr so wirklich. Oder war das?
Nee, das war damals noch nicht so.
Wie bist du denn so? Waren das ausschließlich Schule, die Begeisterung fürs Instrument oder?
Ja.
Ja, das hatte jetzt gar nicht so, dass du regelmäßig irgendwo hingegangen bist.
Und nein, also ich bin von meinen Eltern eigentlich zu Anfang mehr oder weniger angehalten worden, auch mal mit ins Theater zu kommen. Ja. Also sowohl ins Sprechtheater als auch ins Musiktheater. Habe das als Kind gar nicht so toll gefunden und habe dann eigentlich quasi das Orgelspielen so für mich selber entdeckt. Das war dann sozusagen meine Sache, okay, die ich dann gemacht habe.
Okay. Du hast am Ulmer Theater eine Doppelfunktion. Wie geht das denn zusammen, Chordirektor und Kapellmeister?
Ja, also ich bin verantwortlich dafür, dass der Chor seine Partie lernt, sowohl der Hauschor als auch der Extrachor. Und dazu dirigiere ich halt eigene Produktionen und auch einige Opern- und Operettenvorstellungen.
Und das geht zeitlich zusammen
irgendwie? Das funktioniert ganz gut, ja. Denn es ist ja so, wenn der Hauschor Vorstellung hat und singt, habe ich eigentlich nichts zu tun, außer dass ich halt aufpasse, dass es richtig passiert, wie ich es einstudiert hatte. Ich könnte dann auch unten im Graben stehen und dirigieren.
Okay.
Das schließt sich nicht aus.
Okay. Hat die Silke dann gut gemacht, die Planung?
Damit hat die Silke nichts zu tun.
Nein. Okay,
gut. Nein. Ich wollte eben schon sagen, also eigentlich so weit sind wir gar nicht weg vom Bereich Planung und Disposition, weil ich als Co-Direktor auch ziemlich viel planen und disponieren muss. Das ist so eine Sache, die spreche ich natürlich mit der Silke ab, aber wann welche Chorprobe stattfindet, das
bestimmst
das
du.
Muss ich planen, ganz genau.
Das darfst du planen, musst du so sehen.
Ja.
Du hast die Freiheit, es selbst zu planen.
Ja, ich bekomme von der Silke Vorgaben sozusagen, wann welche Termine einzuhalten sind und dann muss ich schauen, dass es dazu passt.
Jetzt gibt es ja im Theater, gibt es ja auch noch, habe ich vorher gesehen, in der Übersicht einen ersten Kapellmeister und einen Generalmusikdirektor, GMD. Wie spielt ihr eigentlich zusammen? Also wie darf ich mir das, habt ihr überhaupt Berührungspunkte oder... ist das ein Trio oder sind das drei Individualisten?
Nein, eigentlich ist es schon ein Trio und wir haben auch Berührungspunkte, aber eigentlich arbeitet sozusagen jeder auf seinem Feld und guckt, dass er seine Aufgaben alle erledigt. Ich arbeite mit allen beiden Herren zusammen und auch gut zusammen, weil ich ja für beide sozusagen die Choreinstudierung machen muss.
Ach so, ja, da ist ja dann...
Genau. Und der erste Kapellmeister ist der Stellvertreter vom GMD und vertritt ihn sowohl in, ja, wie sagt man das, bürokratischer Hinsicht, wenn es um irgendwelche Urlaubsanfragen aus dem Orchester geht oder sowas, als auch ganz konkret auf irgendwelchen Proben, an denen der GMD nicht kann. Wenn der zum Beispiel gerade beim Symphoniekonzert proben ist, muss irgendjemand anders die szenischen Proben dirigieren. Dann macht das der erste Kapellmeister.
Okay. Wenden wir uns jetzt mal dem Chor zu. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil vom Chor hatten wir tatsächlich noch, glaube ich, noch gar nie jemand da. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine nicht. War noch nie Thema hier in der Sendung. Wie groß ist denn eigentlich der Chor in Ulm und sind das dann festangestellte Sänger?
Also wir haben hier in Ulm einen Profichor von 20 Damen und Herren, also 10 Damen und 10 Herren. Die sind festangestellt am Theater, hauptberuflich.
Und das heißt, also ich bin ja jetzt öfters da, also die kommen also auch ständig in Einsatz, also es gibt ständig irgendwo ein Stück, wo ein Chor dabei ist.
Ja, natürlich, also bei den meisten Opern und Operetten gibt es immer eine Chorpartie.
Es ist sowieso einer dabei, okay.
Zu diesen 20 Profis haben wir dann noch den sogenannten Extrachor.
Das wollte ich dich gerade fragen, das sind dann Laien?
Das sind Laien.
Also Laien jetzt in dem Sinne, dass sie nicht, das klingt immer so böse.
Aber man muss ja aber auch fairerweise sagen, das ist tatsächlich so, dass die meisten nicht Musik studiert haben, die im Extrachor singen. Mhm. Das sind meistens begeisterte Chorsänger, die aus eigenem persönlichem Interesse heraus Gesangsunterricht noch zusätzlich nehmen oder genommen haben und die sich sozusagen in ihrer Freizeit einbringen dann in diese Sache.
Probt der Extrachor dann auch regelmäßig? Also gibt es da so eine gewisse Regelmäßigkeit oder?
Leider nicht. Bedarf? Nein, geht nach Bedarf. Da wir auch für jedes Stück eine andere Besetzung haben. Also es gibt einige Opern, die kann man nur mit dem Hauschor machen, mit 20 Mann, eine Mozart-Oper zum Beispiel. Aber es gibt auch Stücke, da braucht man viel mehr. Dann nehmen wir noch 20 im Extrachor Damen und Herren dazu. Zum Beispiel, was hatten wir in letzter Spielzeit? Das Verdi-Requiem war so ein Stück mit möglichst vielen Sängern, einfach weil die Partie sehr groß ist und weil das Orchester laut ist. Und es gibt keinen festen Probentag, sondern wir müssen einfach nach Bedarf proben. Ich muss ungefähr abschätzen, wie groß die Partie ist, wie lange Zeit brauche ich, wie viel Zeit brauche ich, um das mit den Extrachorleuten einzustudieren, genauso mit den Hauschorleuten. Und dann disponiere ich dann halt Termine. So Einstudierungstermine für den Chor.
Wie funktioniert denn das mit dem Extrachor, wenn jetzt jemand meint, ich würde da gerne drin singen? Kann der das überhaupt? Kann man sich da bewerben? Oder ich weiß nicht, wie funktioniert das?
Das geht ganz einfach. Der schreibt mir einfach eine E-Mail unter h.haas@ulm.de und sagt, guten Tag, Herr Haas, ich interessiere mich für den Chor, ich würde gerne mal mitsingen. Mhm. Und dann verabrede ich mich mit ihm einmal im Theater, dann singt er mir irgendwas vor. Im besten Fall irgendeine Arie. Oder aber auch, es kann auch einfach ein Lied sein, ein Chanson, oder irgendeine Chorstimme, die er vielleicht schon mal irgendwo anders gesungen hat. Und dann höre ich mir die Stimme an. Ist ganz wichtig, dass derjenige zumindest in einem gewissen Rahmen musikalisch vorgebildet ist, dass ich erkennen kann, okay, wenn ich ihm jetzt sage, er soll das lieber so und so singen, dass er das einfach auch begreifen kann, was ich ihm sage, auf musikalischem Gebiet sozusagen. Und was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass wir einfach eine sehr hohe Flexibilität brauchen für den Extrachor. Dadurch, dass wir keinen festen Probentermin haben, gibt es halt, also im Prinzip läuft ja das ganze Theaterleben immer in solchen Wellen ab. Also man fängt mit, jetzt im Chor ganz speziell mit der musikalischen Einstudierung an, jetzt mal ganz über den dicken Daumen, 6 Wochen lang läuft man jede Woche 1 bis 2 Mal ins Theater, um die Partie zu lernen. Mhm. Dann kommt die szenische Einstudierungsphase, das sind auch mal ganz über den dicken Daumen nochmal 6 Wochen, in dem dann der Regisseur arbeitet mit den Damen und Herren, um seine Vorstellung davon umzusetzen. Und dann kommt dann sozusagen das dicke Ende. Das ist dann die Endprobenzeit mit den BOs, also mit den Bühnenorchesterproben, mit den HPs, mit den Hauptproben, einmal mit Klavier und einmal mit Orchester. Ja. Und dann schließlich die Generalprobe und die Premiere. Das heißt, es sind immer so Phasen, in denen man dann halt pro Woche einmal, höchstens 2 Mal ins Theater kommt, und dann kurz vor der Premiere ist man dann halt plötzlich 3 oder 4 Abende in der Woche im Theater.
Und machen die das ehrenamtlich oder kriegen die auch was für?
Die machen das, also ich sag mal, die machen es ehrenamtlich, aber sie bekommen einen Wertschätzungsbonus. Mhm. Verdienen kann man es eigentlich nicht nennen, dafür ist es einfach leider gar kein Geld da. Mhm. Aber es gibt
also so eine Kleinigkeit eben. Ja. Das ist so, ich sag's mal,
ich nenne es mal Aufwandsentschädigung.
Ja, also hat mehr einen symbolischen Charakter.
Ja, also wenn man jetzt...
Müssen wir nicht näher drauf eingehen, aber es ist ja absolut in Ordnung. Also verstehe mich nicht falsch. Also ich hatte einfach nur jetzt mal überlegt, weil das ist ja wahnsinnig viel Zeit, die man da investiert. Ja. Und da muss man dann schon sehr enthusiastisch dafür sein. Das sind die Damen und Herren wahrscheinlich auch.
Das sind die auch. Und ich finde immer, den Extrachor, den darf man gerade in so einer Stadt wie Ulm, wo so eine große Kirche steht, die allein aus bürgerschaftlichem Engagement gebaut worden ist, da ist das eine ganz tolle Parallele, dass es Leute gibt, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, um das kulturelle Leben der Stadt so stark zu bereichern. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wir können viele große Choropern hier in Ulm gar nicht aufführen ohne den Extrachor.
Was war denn der größte Chor, den du bis jetzt geleitet hast, so mit, also mit Personen gerechnet?
Das müsste beim Verdi-Requiem gewesen sein. Also da waren wir sogar, da hatten wir, ich glaube, 55 Sänger auf der Bühne stehen.
Wow, das ist mal richtig viel. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute im Studio Chordirektor und Kapellmeister Henrik Haas. Über den Chor haben wir zuletzt geredet. Jetzt wenden wir uns dem Orchester zu. Was wir gerade gehört haben, das waren die Kinderzimmer Productions zusammen mit dem Radiosinfonieorchester des Österreichischen Rundfunks. Diese Geschichte wurde 2012 einmalig in ihrer Heimatstadt Ulm wiederholt. Du hast damals die musikalische Leitung übernommen, warst noch ganz neu in der Stadt. Wie war das damals für dich? Ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, allerdings, ja. Das war ein Sprung ins kalte Wasser.
Hattest du vorher schon mal irgendwas Ähnliches gemacht?
Nein, noch nie.
Mit Popmusikern zusammengearbeitet? Nein. Ich nenne das jetzt mal so ganz banal. So. Mhm.
Nein, hatte ich noch nie gemacht.
Und erste Gespräche dann damals wahrscheinlich mit deinem Namenskollegen, der ja an der Spitze der Kinderzimmer Production stand. Warst du dann am Schluss glücklich mit dem, was am Ende rausgekommen ist? Oder wo hättest du für dich gesagt, nee, da ist eigentlich mehr drin, ich habe mir da mehr vorgestellt?
Ehrlich gesagt habe ich da keine Erwartungen gehabt in dem Sinne, dass ich jetzt wüsste, okay, ja, das und das muss jetzt rauskommen, weil es das erste Mal war, dass ich das überhaupt gemacht habe und weil das insgesamt, glaube ich, eine ziemlich neue Sache ist, so Hip-Hop mit klassischem Orchester. Deshalb war ich eher gespannt, schauen wir doch mal, was dabei rauskommt.
Also hat Spaß gemacht. Würdest du es wieder tun?
Ja, würde ich nochmal tun.
Jederzeit. Schön. Ausbildungstechnisch warst du sehr stark, habe ich vorher schon angeschnitten, von der Kirchenmusik geprägt. Wenn man anschaut, was du in deiner Zeit in Ulm bisher an musikalischer Leitung übernommen hast, ist das doch eher sehr modern. Mal abgesehen von dem Kinderzimmerkonzert waren es bisher, habe ich gesehen, 3 Musicals. Das vierte folgt im kommenden Sommer. Und es gibt einen Grund, gibt es da einen Grund dafür, dass die immer bei dir landen?
Das kann ich nur vermuten. Also wahrscheinlich habe ich das bei dem ersten Mal bei Sugar so gut gemacht, dass es hieß, okay, gut, den können wir sowas wieder zutrauen. Aber dass ich das zum ersten Mal gemacht habe damals hier, das war Zufall. Also ich habe, wahrscheinlich täuscht mein Lebenslauf, den du vorliegen hast, ein bisschen. Also die Kirchenmusik ist die eine Hälfte, die andere Hälfte, und ich glaube, das ist inzwischen schon deutlich mehr als die Hälfte, ist schon wirklich Theatermusik. Also ich habe ja nach dem Kirchenmusikstudium auch Dirigieren studiert, und mein erstes großes Engagement hat mich nach München geführt, ans Gärtnerplatztheater, und da gibt es viel Musical. Da habe ich sehr viel Musical gespielt.
Das ist interessant, das taucht tatsächlich in den Biografien, die ich gefunden habe, jetzt gar nicht so auf, und da gibt es tatsächlich ein falsches Bild. Das heißt, es ist auch was, was dir, gehe ich mal davon aus, großen Spaß macht, sonst würdest du nicht immer wieder tun.
Ja,
oder?
Genau.
Wiederholungstäter.
Ja. Mhm. Ja.
Lieblingsmusical?
Kiss Me Kate.
Schon mal dirigiert?
Nein, bisher habe ich da immer nur Klavier gespielt. Mal.
Da muss man mit Andreas reden, ne? Nächste Spielzeit und so. wenn man im Theater sitzt, sieht man von dir eigentlich immer relativ wenig, und vom Orchester sieht man eigentlich gar nichts. Das lässt viel Fantasie offen. Wie ernst oder streng geht's denn eigentlich da unten zu? Schließlich ist es ja ein Konzert, und wenn man Musiker ansonsten beim Konzert zuguckt, dann haben die immer sehr viel Spaß und flachsen miteinander. Wie ist das denn so im Orchesterraum?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben auch Spaß, und es gibt Leute, die haben nicht so viel Spaß. Das ist auch bei mir unterschiedlich. Also es gibt Stellen, die sind lustig und swingy, und es gibt Stellen, die sind sehr ernst und traurig, und dann ist auch die Stimmung so. Also Hauptsache, es funktioniert hoffentlich, dass die Atmosphäre des Stücks gerade das Entscheidende ist und nicht, dass irgendwas außermusikalisch ist, da gerade die, soll man sagen, die Laune bestimmt. Das ist das Wichtigste. Also es kommt durchaus vor, dass man auch mal böse guckt. Oder das mal, also mir ist sogar in einer Vorstellung einmal passiert, das war bei Kabarett, da war leider ein Ton so falsch in der Harmonie, und ich wusste, wenn der jetzt das nicht sofort ändert, dann geht das die nächsten 10 Takte und dann ist der Song kaputt. Den musste ich dann den Kollegen in der Vorstellung anraunzen, dass er gefälligst einen anderen Ton spielt, und er hat es auch sofort verstanden, und dann war es auch gut.
Ja, ist ja auch dein Job, oder?
Ja, aber dass man sich jetzt im also das schon, aber in der Vorstellung, ja, ist eigentlich nur noch Zeichengebung gefragt.
Okay, und da bist du mal kurz laut geworden.
Ja, das, sonst wäre es wirklich, also wie gesagt, das war so ein Popsong, ein Akkord mit einer großen Septime, das wird dir vielleicht was sagen, und das war dann eine kleine Septime, und das geht dann gar nicht, die 10 Takte.
Das, ja, geht dann gar nicht, genau. Wie wird es eigentlich auf der Wilhelmsburg gelöst mit dem Graben? Bisher stand die Band ja immer auf der Bühne, also zumindest kann ich mir jetzt an gar nichts anderes erinnern in der Vergangenheit, ob das Rocky Horror Hair war, ob das, oh Gott, ich weiß gar nicht, wer so oben schon alles gesehen hat. Dieses Mal wird es mit Orchester sein, wenn ich richtig informiert bin. So viel Platz bietet die Bühne ja eigentlich gar nicht. Hast du da schon eine Ahnung, oder kannst du schon was verraten, wie es gelöst wird?
Ja, das wird so gelöst, so ähnlich wie bei Don Carlos. Wobei das vor meiner Zeit war, ich kenne das auch nur aus Erzählungen.
Das habe ich auch nicht gesehen, deswegen weiß ich es wahrscheinlich auch nicht.
Aber ich war inzwischen schon so einer Bauprobe oben auf der Wilhelmsburg, und zwar wird das so laufen, dass das Orchester in einer von diesen, ja, ich sag mal, Katakomben, die da sozusagen das eigentliche Gebäude der Wilhelmsburg sind. Also wir spielen ja eigentlich nur im Innenhof. Das eigentliche Gebäude der Wilhelmsburg, das sind ja diese riesigen langen Gänge und Katakomben und Katakomben ist vielleicht das falsche Wort. Halt das, wo die Soldaten, wo die Stuben waren von den Soldaten
früher. Ja, genau. Okay. Seid ihr da schon am Proben?
Nein, noch nicht. Das ist noch
ein bisschen früh. Da sind, aber andere Leute sind wahrscheinlich schon dran. Zum Beispiel du, Silke, nehme ich mal an.
Ich bin herzlich an der Disposition. Und
für dich ist das wahrscheinlich schon kalter Kaffee wieder,
ja,
oder?
Ja, eigentlich.
Ist eigentlich schon vorbei.
Ich würde mir wünschen, dass es noch kalterer Kaffee wäre, aber ja, genau.
Was bedeutet für dich Wilhelmsburg? Ist das eine spezielle Herausforderung? Ich meine, diese Open-Air-Situation, es wird extra was gebaut. Was ist da anders, wie es im Theater ist für dich?
Es ist einfach eine zusätzliche Produktion für alle Gewerke und die erfordert sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, wenn es um Proben geht, wenn es um Einrichtungszeiten geht und was ist daneben überhaupt noch im Haus möglich. Und wir haben einfach wahnsinnig viele Gäste dann immer bei uns. Also das heißt, da ist einfach viel Beratungsaufwand nochmal gefordert.
Okay. Wie viele Plätze hat man in Wilhelmsburg um? Also Zuschauer?
Ich glaube, es sind knapp 1500 mittlerweile.
Im Theater habt ihr knapp 1000, ne?
Ja, 850.
Im großen Saal.
Mhm.
Ja, ist dann schon noch mal eine Schaufel drauf.
Ja.
Und natürlich auch noch eine Schaufel drauf in Bezug auf den ganzen logistischen Aufwand, weil da oben gibt es ja eigentlich nichts.
Nein.
Und also da zumindest ist nicht viel.
Da wird alles neu hingestellt und das ist ein guter Aufwand auch für unseren technischen Direktor, das denn zu koordinieren.
Henrik, hast du schon mal Open Air gespielt?
Nein, habe ich noch nie.
Aber wird jetzt in dem Fall, wie du gesagt hast, auch nicht wirklich Open Air sein.
Ist nicht,
ne?
Richtig Open Air.
Schade eigentlich. Ne?
Ja.
Hat natürlich einen Vorteil, wenn es dann pisst, dann ist es euch da drin egal.
Ja, natürlich. Es ist ein bisschen schade, weil man so wenig von der Atmosphäre mitbekommt.
Ja, sicher. Ja, wundert mich jetzt auch. Aber okay, ich kann es verstehen. Aber ich habe mich jetzt schon ein bisschen für dich gefreut, dass du mir jetzt erzählst, ja, da wird ein separater Seitenflügel aufgebaut. Und auf diesem Seitenflügel ist das Orchester und das Publikum kann das Orchester sehen. Das ist nämlich immer sowas, ich weiß nicht, mir geht es immer so, ich denke mir, es ist unwahrscheinlich schade, dass die da unten drin sind, weil die machen so einen wichtigen Job und kein Mensch sieht sie.
Ja, aber stimmt. Es wäre noch viel schlimmer, wenn wir dann jede zweite Vorstellung absagen müssten, weil es einfach zu kalt ist oder zu nass ist.
Nein, das wollen wir um Gottes Willen auch nicht. Ist überhaupt in den vergangenen Jahren, seit du das machst, Wilhelmsburg hast du jetzt wahrscheinlich zweimal gemacht, nehme ich an,
genau.
Ist schon mal was abgesagt worden?
Toi, toi, toi. Nein, bist du nicht.
Hatte ich nämlich auch so
im schlimmen Regen gespielt, aber nicht abgesagt.
Ja, ich war auch mal bei einer Vorstellung, da hat es richtig geschifft.
Ja.
Ist auch nicht so schön. Ne?
Nicht unbedingt.
Okay, wir sind am Ende der Sendung angekommen. So schnell geht's dann doch, ihr beiden. War wieder mal, wie auch die letzten 20 Mal heute beim 21. Mal, wahnsinnig spannend, was ihr so zu erzählen habt. Ich wünsche euch einfach für die Zukunft weiterhin toi, toi, toi. Ich denke, ihr werdet beide wahrscheinlich irgendwann weiterziehen, weg von Ulm. Aber jetzt bleibt uns erstmal noch erhalten. Jetzt freuen wir uns gemeinsam auf die Westside Story. Du hast jetzt Premiere.
Ja, genau. Übernächste Woche.
Und du hast noch was anderes gesagt, was du unbedingt loswerden wolltest.
Ja, du hast eben so nett gefragt, wie man in den Extrachor reinkommt. Tatsächlich brauche ich noch Herren für den Extrachor. Ich brauche noch ein paar Bässe, die mitsingen. Und zwar bei unserer übernächsten Premiere bei Peter Grimes. Da gehen im Januar die Proben los. Also wer sich da mutig genug fühlt und vielleicht schon ein bisschen Chorerfahrung hat und das Lust hat, das zu probieren, bitte möge sich ganz schnell bei mir melden.
Okay.
Unter h.haas@ulm.de. Einfach mal nachfragen und vorbeikommen. Das wäre ganz toll.
Alles klar. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Vielen Dank euch beiden. Silke, Henrik, war schön, dass ihr da wart. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter und ich wünsche euch noch viel Spaß auf der 102,6.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.